Die Luft ist dick, feucht und riecht nach Pinien und Salz. Es ist kurz vor Mitternacht, irgendwo an der Interstate Autobahn 75 in Florida, Ende November 1989. Ein Auto hält am Straßenrand. Der Fahrer, Richard Mary, 51, ein Elektronikhändler aus Clearwater, der auf dem Weg nach Hause ist.
Er hat eine Anhalterin mitgenommen, die er für eine Prostituierte hält. Eine junge Frau, deren Gesichtszüge hart sind, gezeichnet von einem Leben auf der Straße. Sie ist Mitte 30, trägt abgetragene Jeans und eine wettergegerbte Lederjacke.
Mary ist ein Mann mit dunkler Vergangenheit. Er wurde bereits wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt. Vielleicht wittert er leichte Beute und die Möglichkeit, seine Macht auszuspielen. Wir sagen Hallo zu Mord in Short, eurem True Crime Turbo. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Hallo auch von mir.
Mary fährt von der Hauptstraße ab, auf einen schmalen, sandigen Feldweg. Er stoppt den Wagen. Seine Beifahrerin weiß genau, was jetzt kommt. Sie hat diese Szene schon unzählige Male durchlebt. Mary will Sex. Er sieht nicht, wie ihre Hand unter die Jacke gleitet. Er sieht nicht, wie sie den kleinen, verrosteten Revolver zieht. Ein billiges, aber tödliches Werkzeug.
Mehrere Schüsse zerreißen die Stille der Nacht. Mallory zuckt zusammen. Sein Blick ist verwirrt, dann leer. Blut spritzt auf das Armaturenbrett. Die Frau atmet schwer, ihr Herz rast. Sie stößt die Tür auf, zerrt den schweren, leblosen Körper des Mannes aus dem Wagen und lässt ihn im Sand liegen.
Sie nimmt seine Brieftasche, die Schlüssel und fährt davon. Im Rückspiegel verschwindet die Szene, als wäre sie nie geschehen. Aber sie ist geschehen. Und das ist erst der Anfang. Der Anfang der blutigen Spur, die Eileen Warners durch den Sunshine State ziehen wird.
Puh, Jan, diese Eröffnung ist selbst für unsere Verhältnisse Gänsehaut pur. Wir sprechen heute über einen Fall, der die Vereinigten Staaten in den späten 80er und frühen 90er Jahren in Atem gehalten hat. Es ist der Fall von Eileen Warners, einer Frau, die zu der weiblichen Serienmörderin schlechthin wird.
Es ist ein Fall, der so viel mehr ist als nur eine Reihe von Morden. Es ist eine Geschichte über ein tiefes Trauma, über Missbrauch, Notwehr, Prostitution und ein Justizsystem, dessen finales Urteil bis heute kontrovers diskutiert wird. Die Frage, ob Eileen eine kaltblütige Mörderin oder ein Opfer war, das zurückschlug, spaltet die Meinungen noch immer.
Exakt. Wir werden uns in dieser Folge nicht nur die Taten ansehen, die ihr zugeschrieben werden, sondern vor allem die Geschichte der Frau dahinter. Wie konnte es so weit kommen? Was hat Eileen Warners zu dem gemacht, was sie war? Bereits ihre Kindheit kann man als wahr gewordenen Albtraum bezeichnen. Ein Leben, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt scheint.
Eileen Carol Pittman, so ihr Geburtsname, kommt am 29. Februar 1956 in Rochester, Michigan zur Welt. Ein Schaltjahr-Baby. Schon ihre Geburt ist von Chaos überschüttet. Ihre Eltern, Diane und Leo Pittman, sind beide noch Teenager. Sie 14, er 18 Jahre alt, als sie 1953 heiraten. Die Ehe ist geprägt von Leo Pittmans häufigem Alkoholkonsum, seiner Untreue und häuslicher Gewalt. Während der Ehe wird Eileens 11 Monate älterer Bruder Keith geboren. Zum Zeitpunkt von Eileens Geburt ist ihre Mutter dann 16 Jahre alt und hat sich bereits von ihrem Ehemann getrennt.
Schlimm. Das wünscht man keinem Kind der Welt. Und es ist sicher schrecklich für Eileen, dass sie ihren Vater nie kennenlernen wird. Er ist mehrfach vorbestraft und wird im November 1962 wegen der Entführung und Vergewaltigung eines 7-jährigen Mädchens in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Später wird er dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Jahr 1969 wird er erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Ob sein Tod auf Eigen- oder Fremdverschulden zurückzuführen war, wurde nicht ermittelt.
Was für ein Horror. Stell dir mal vor, oder besser auch nicht, du hast so einen Vater. Das prägt dich natürlich dein Leben lang und das ist noch nicht alles. Denn Diane verlässt die Kinder, als Eileen 4 Jahre alt ist. Die Geschwister kommen zu ihren Großeltern mütterlicherseits, die sie adoptieren.
Und diese Großeltern sind dann leider alles andere als eine Rettung. Sie sind beide schwere Alkoholiker und das Zuhause ist von Gewalt, Vernachlässigung und emotionaler Kälte geprägt. Eileen selbst berichtet später, dass ihr Großvater sie regelmäßig schlug und sexuell missbrauchte. Er zwang sie, sich auszuziehen, bevor er sie verprügelte. Ein unfassbares Trauma, das sich da tief in ihre Psyche eingegraben hat.
Grausam. Schon mit 11 Jahren beginnt Eileen, sich für Zigaretten, Drogen oder Essen zu prostituieren. Sie sucht verzweifelt nach Zuneigung, nach einem Ausweg und nach einer Form von Kontrolle über ihren eigenen Körper, findet aber nur weitere Ausbeutung. Und die nächste Katastrophe folgt auf dem Fuß. Mit 14 wird sie nämlich schwanger. Nach einer Vergewaltigung durch einen Freund ihres Großvaters. Eileen bringt einen Jungen zur Welt, den sie auf Druck ihres Großvaters zur Adoption freigeben muss. Kurz darauf stirbt ihre Oma an Leberversagen.
Ja, und dann wirft ihr Großvater sie auch noch aus dem Haus. Mit 15 ist Eileen obdachlos. Sie lebt in den Wäldern in der Nähe ihres ehemaligen Zuhauses und hält sich mit Prostitution über Wasser. Das ist so bitter. Sie ist noch ein Kind, aber ihr Leben ist bereits eine einzige lange Flucht. Sie beginnt sich selbst zu verletzen und unternimmt mehrere Selbstmordversuche.
Man sieht hier, wie sich ein Mensch entwickeln kann, der nie gelernt hat, Vertrauen zu fassen oder gesunde Beziehungen aufzubauen. Die Welt ist für Eileen von Anfang an ein feindseliger Ort, in dem jeder Kontakt mit Männern, vom Vater, den sie nie kannte, bis zum Opa oder Freier, mit Gewalt und Missbrauch verbunden war. Die Psychologen sprechen hier von einer schweren Traumatisierung und einer daraus resultierenden Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Ja, und diese frühen Erfahrungen prägen ihre gesamte Entwicklung. Sie ist aggressiv, impulsiv, hat Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu kontrollieren. Sie hat kurze, turbulente Beziehungen, darunter 1976 eine Blitzheirat mit dem deutlich älteren Yachtclub-Präsidenten Louis Kratz-Fell in Florida. Sie ist da 20 und er 69.
Wie ihr euch denken könnt, hält diese Verbindung nur kurz und wird annulliert. Angeblich auch nachdem sie ihn mit seinem eigenen Spazierstock geschlagen hat. Eileen gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung, bewaffneter Raubüberfall. Das ist ein Leben am Rande der Gesellschaft, das unaufhaltsam auf eine Katastrophe zusteuert.
Eileen ist 30, als sie in einer Gaybar in Daytona Beach die 24-jährige Tyria Moore kennenlernt. Sie wird ihre Partnerin, ihre große Liebe, wie Eileen später im Prozess beteuert. Eileen versorgt die beiden durch ihre Arbeit als Prostituierte. Sie leben zusammen, ziehen durch Florida, aber die finanzielle Situation ist prekär. Eileen ist besessen von Tyria und die Angst, sie zu verlieren, wird zu einem weiteren treibenden Faktor in ihrem Leben.
Und dann Ende 1989 beginnt die Mordserie. Der erste Fall, den wir am Anfang geschildert haben, ist Richard Murray. Er wird am 30. November 1989 tot aufgefunden. Eileen behauptet, es sei Notwehr gewesen, nachdem er sie vergewaltigt und gefoltert habe. Sie sagt später aus, Murray habe sie in den Wald gefahren, gefesselt und missbraucht. Und sie habe nur geschossen, um zu überleben. Ob es bei Murray Notwehr war oder nicht, ist bis heute umstritten. Aber was danach passiert, ist eine Eskalation. Innerhalb von nur 12 Monaten tötet Eileen Wuornos 6 weitere Männer. Alles Freier.
Die Morde ereignen sich entlang der Highways in Zentralflorida, was ihr den Spitznamen Highway Hooker, also Highway Prostituierte, einbringt. 7 Opfer in einem Jahr, zwischen November 1989 und November 1990. Die Vorgehensweise ist immer ähnlich. Sie fährt mit den Männern an einen abgelegenen Ort, tötet sie mit ihrem 22-Kaliber Revolver und stiehlt ihre Autos und Wertgegenstände, die sie dann zu Geld macht.
Die Polizei steht zunächst vor einem Rätsel. Zuerst vermuten sie einen männlichen Serienmörder, denn die Vorstellung, dass eine Frau diese brutalen Morde begehen könnte, passt nicht in das damalige Täterprofil. Weibliche Serienmörderinnen töten oft subtiler mit Gift oder über einen längeren Zeitraum. Eileen Wuornos bricht dieses Muster mit ihrer direkten gewalttätigen Methode. Die gestohlenen Autos sind es unter anderem dann, die die Ermittler schließlich auf die Spur bringen. Sie finden hier nämlich Fingerabdrücke, die Eileen zugeordnet werden können.
Die Fahndung beginnt. Die Polizei veröffentlicht Phantombilder, die auf den Aussagen von Zeugen basieren, die Eileen in Begleitung der Opfer gesehen hatten. Und hier kommt Tyria ins Spiel. Die Polizei identifiziert sie als Eileens Partnerin. Sie setzen Moore massiv unter Druck. Sie drohen ihr mit einer Anklage als Komplizin, da sie wusste, dass Eileen die gestohlenen Gegenstände besaß und ihr bei der Verpfändung geholfen hatte.
Tyria Moore kooperiert, aus Angst vor einer lebenslangen Haftstrafe. Sie soll sich dazu bereit erklärt haben, Eileen in eine Falle zu locken. Die Polizei arrangiert ein Treffen in einer Bar. Moore trägt angeblich ein Aufnahmegerät und bringt Eileen dazu, über die Taten zu sprechen. Es ist ein klassisches Vorgehen, das in diesem Fall funktioniert. Andere Quellen sprechen hier übrigens von Telefongesprächen zwischen den beiden Frauen, die abgehört wurden. Wie auch immer, am 9. Januar 1991 wird Eileen Wuornos in einer Bar in Florida festgenommen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt.
Das Verhör ist legendär. Eileen besteht darauf, dass die Morde Notwehr waren. Sie habe sich gegen die brutalen Angriffe der Männer verteidigt. Sie habe getötet, um nicht selbst getötet zu werden. Eileen beschreibt die Angst und die Panik, die sie in diesem Moment empfunden hat. Eine Reaktion, die tief in ihrem Missbrauchstrauma verwurzelt war.
Die Anklage und die Öffentlichkeit sehen das anders. Sie sehen eine kaltblütige Mörderin, die ihre Opfer ausraubte. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Eileen Wuornos die Männer nicht aus Notwehr, sondern oft aus Habgier getötet habe. Sie stellen die These auf, dass sie die Männer absichtlich in abgelegene Gebiete lockte, um sie auszurauben und zu töten.
Der erste Prozess, der im Januar 1992 beginnt, dreht sich um den Mord an Richard Mallory. Die Verteidigung versucht, Eileens traumatische Kindheit und die Notwehrargumentation ins Zentrum zu stellen. Sie präsentieren Gutachten, die ihre psychische Instabilität belegen sollen.
Später zieht Eileen ihre Notwehraussage zurück. Sie sagt plötzlich in einem Interview: Ich habe sie getötet, weil ich sie hasse. Ich hasse Menschen. Sie präsentiert sich jetzt also als eine Frau, die aus Rache und Hass gehandelt hat. Sie behauptet, die Polizei habe Beweise gefälscht und dass die Opfer keine Freier, sondern böse Männer gewesen seien.
Eine Zeit, in der sie durch ihre Interviews und ihr bizarres Verhalten in den Medien präsent bleibt. Ihre Geschichte wird zum Stoff von Büchern, Dokumentationen und schließlich den Oscar-prämierten Film Monster 2003 mit Charlize Theron. Die Darstellung im Film beleuchtet die Notwehrperspektive und die tragische Kindheit, was die öffentliche Meinung über den Fall noch einmal spaltet und die Debatte über die Opfer-Täter-Rolle neu entfacht.
Am 9. Oktober 2002 endet die Geschichte von Eileen Wuornos nach zahlreichen Berufungen und psychiatrischen Gutachten, die ihre Zurechnungsfähigkeit immer wieder in Frage stellen. Wird sie im Florida State Prison durch die letale Injektion hingerichtet. Im Volksmund spricht man hier von der Giftspritze.
Gouverneur Jeb Bush hatte die letzten Gnadengesuche abgelehnt. Die letzten psychiatrischen Gutachten kamen zu dem Schluss, dass Eileen zwar psychisch krank sei, aber den Unterschied zwischen richtig und falsch verstehen könne und somit hinrichtungsfähig sei. Eine Entscheidung, die bis heute umstritten ist.
Eileen Wuornos ist zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt. Aber was bleibt von diesem Fall? Auf der einen Seite haben wir 7 tote Männer, deren Leben brutal ausgelöscht wurden. Eileen war eine Mörderin, die gestohlen und getötet hat. Das ist unbestreitbar. Die Familien der Opfer haben endlich Gerechtigkeit erfahren, auch wenn der Prozess lang und schmerzhaft war.
Auf der anderen Seite haben wir eine Frau, die von Geburt an in einem Strudel aus Missbrauch, Gewalt und Verzweiflung gefangen war. Eine Frau, die nie eine Chance hatte, ein normales Leben zu führen. Ihr Fall wurde zu einem Lehrbuchbeispiel dafür, wie tiefgreifende Kindheitstraumata zu extremer Gewalt führen können.
Genau das macht ihre Geschichte so fesselnd und so tragisch. Hätte ihre psychische Verfassung eine größere Rolle spielen müssen, um die Todesstrafe abzuwenden? Viele Kritiker des Falls sehen in Eileen Wuornos ein weiteres Opfer eines Systems, das Frauen in der Prostitution nicht schützt.
Es ist und bleibt ein dunkles Kapitel der amerikanischen Kriminalgeschichte und ein Fall, der auch bei uns nachhallt. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Mord in Short. Lasst uns gerne einen Kommentar da und folgt uns auf Instagram.
Wir hoffen, wir konnten euch diesen komplexen und tragischen Fall auch in der Kürze irgendwie näher bringen. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.